Ja, vielen Dank, Matthias, sowieso für die Einladung, für die Organisation der Veranstaltung, natürlich auch dem Ort hier, dass wir hier zu Gast sein dürfen, und auch euch allen. Wie ihr hört, ich bin aus der Schweiz, und ich versuche so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen. Wenn ihr irgendwas nicht verstehen solltet, dann ruft einfach rein. Und das Gleiche gilt, wie Matthias gesagt hat, wirklich auch für Fragen. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie so große Diskussionspunkte sind, dann ist es vielleicht cool, wenn es bis zum Schluss warten kann. Aber gerade Verständnisfragen oder auch wenn ihr Ergänzungen oder Präzisierungen habt, dann teilt die unbedingt mit. Ich glaube, das ist super, wenn die dann direkt im Moment erfolgen. Und ja, ich stelle mich kurz selber vor. Mein Name ist Lorenz Nagel. Ich bin Teil vom WAF-Recherche-Kollektiv, auch aus Zürich. Wir sind ein kleines, achtköpfiges etwa Recherche-Kollektiv. Wir machen investigativen Journalismus zu unterschiedlichen Themen mit Bezug zu Corporate Power, State Power, Menschenrechten, Unterdrückungsverhältnissen etc. Und diesen Bericht habe ich zusammen mit drei Kolleginnen geschrieben, mit Nijara Ahmetasevic, sie ist bosnische Journalistin, und ich glaube, es war, und mit Manja Petrovska, nordmazedonische Journalistin, und ich glaube, das ist mir auch sehr wichtig. Wir haben auch versucht, in dieser Studie lokales Wissen mitzudenken und auch so ein bisschen die zentraleuropäische Sichtweise, insbesondere auch rund um so Dämonisierungsdiskurse vom Balkan, aktiv zurückzuweisen und da irgendwie ein Narrativ zu schaffen, das diese Machtverhältnisse mitdenkt. Und ich glaube, die beiden waren da extrem wichtig. Und dann haben wir noch mit Sofiane Bissio zusammengearbeitet, eine Kollegin aus Frankreich, die insbesondere sehr viel zur Migrationskontrolle auch über den europäischen Kontext hinaus erzählt. Genau, und das heißt, ich bin heute auch so ein bisschen als Vertretung so dieser Vierergruppe hier und hoffe, ich werde dem gerecht. Den Bericht, den wir geschrieben haben, geht um die IOM, also um die International Organization for Migration. Und er fokussiert sich sehr stark auf die Balkanregion. Matthias wird nachher noch Ergänzungen zu anderen Ländern mit einbringen, weil die IOM natürlich ähnliche Funktionen der Migrationskontrolle an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Ländern wahrnimmt. Wir haben damals etwa, glaube ich, wir haben etwa 5 Jahre fast an diesem Bericht gearbeitet. Also es waren verschiedene Besuche vor Ort. Zahlreiche Interviews, sowohl mit VertreterInnen der IOM, Vertreterinnen von zahlreichen NGOs, mit ganz vielen Geflüchteten, die wir in Bosnien oder an anderen Orten angetroffen haben, mit ExpertInnen zum Thema etc. Und wir haben schnell gemerkt, so die Rolle der IOM ist sehr schwer fassbar, und vielleicht werden wir darüber nachher auch noch diskutieren. Und wir wollten über diese schwierige Fassbarkeit irgendwie so ein bisschen hinter die Kulisse blicken, weil wir gemerkt haben, dass die EU über die IOM so ganz direkt Migrationskontrolle betreibt in den Balkanländern und dies insbesondere funktioniert oder so unsichtbar ist, weil die IOM halt dieses UNO-Gewand hat. Und so diesen Weg, oder ich meine danach den Inhalt der Studie, versuche ich euch in 5 Teilen vorzustellen. Zuerst einfach eine kurze Erklärung der Geschichte der IOM, weil ich denke, dass die irgendwie bemerkenswert ist oder dass man darüber irgendwie auch nicht so viel weiß. Wenn ihr das dann alles schon wisst, dann könnt ihr mir irgendwann auch ein Zeichen geben. Dann darüber, warum sich der Balkan ja auch so ein bisschen als Testfeld oder auch so als Labor für repressive Migrationspolitiken eignet. Und dann hab ich den Fokuspunkt Bosnien-Herzegowina ausgewählt, weil wir dazu am meisten recherchiert und geschrieben haben, aber weil so der Status von Bosnien auch nochmals dann ganz spezieller ist. Und vielleicht ist mir da auch noch wichtig zu sagen, ich bin ja dann irgendwie am Schluss eine Person auch aus der Schweiz. Wenn es hier Leute hat mit viel Expertise zu Bosnien, dann ergänzt irgendwie da auch gerne oder korrigiert mir, wenn ich da Inakkuratheiten von mir gebe, weil irgendwie der Kontext schon auch anspruchsvoll und kompliziert ist. Und da gibt es nachher so diese Fallstudie, also da zoomen wir rein, einfach so als unterschiedliche Aspekte, wie die IOM dort vor Ort Migrationskontrolle betrieben hat. Und am Schluss kommen wir so zu einem Thema, das dann vielleicht auch so ein bisschen Aktualitätsbezug nochmals schafft, halt zu dieser Idee von Balkanstaaten, Nicht-EU-Mitgliedsländern, so als Abschiebehub vor den Toren der EU oder des Schengen-Raums. Ist das soweit gut? Habt ihr schon Fragen? Gut. Dann kommen wir zu diesem ersten Teil, also die IOM, die International Organization for Migration. Und das ist, glaube ich, auch eine unserer Hauptaussagen, betreibt halt Migrationskontrolle im humanitären Deckmantel. Was heißt das oder wie kam es überhaupt dazu? Was ist irgendwie auch die Geschichte dieser Organisation, die diese Art von Migrationskontrolle möglich macht? Und wir werden jetzt irgendwie nicht so durch die ganze vielleicht auch ein bisschen langweilige Geschichte gehen, aber ich glaube, gewisse Meilensteine sind trotzdem wichtig. Die Vorgängerorganisation der IOM wurde 1951 gegründet, und zwar durch Belgien und die USA, aber insbesondere, und das ist wichtig, war sie lange Zeit ein exklusiver Verbund von zu Beginn 19 sogenannten westlichen Staaten, die kommunistische Staaten explizit ausschloss. Und die Organisation hat dann so verschiedene Entwicklungsschritte durchgemacht, und ihr Mandat zu Beginn war eigentlich die Umsiedlung von Kriegsvertriebenen, recht oft auch zurück in die Länder, von denen sie mal geflohen sind. Und dieses Mandat änderte sich dann schrittweise und dann insbesondere nach 1989, also nach dem Mauerfall. Und es gab dann verschiedene neue Namen und dann Ende der 80er Jahre wurde sie dann in International Organization for Migration umbenannt. Und ich glaube, eine sehr zentrale Zeit der Entwicklung war dann die Zeit der 90er Jahre, in dem dann eigentlich auch so diese Ausweitung des Mandates oder so dieser heutigen Form stattfand, indem die IOM immer mehr zu einer Agentur wurde oder zu einer Organisation, die Migration kontrolliert. Und es war auch in dieser Zeit, in der das Schlüsselwort aufkommt, durch das sich die IOM heute sicher auszeichnet oder das sie auch sehr stark für sich nutzt, nämlich das Wort des Migrationsmanagement. Also der Idee, dass Migration mit unterschiedlichen Maßnahmen kontrolliert oder gemanagt werden kann und dies natürlich nicht im Sinne von People on the Move, also von jenen Leuten, die migrieren, sondern im Sinne jener Staaten, die die IOM prägen und finanzieren. Und ein wichtiger Meilenstein für so auch den Aspekt, den wir im Bericht verhandeln, passierte im Jahr 2016. Da wurde die IOM nämlich zu einer Related Organization der UNO. Und dieser Begriff oder der Status, der ist genauso schwammig wie der Begriff. Das bedeutet nämlich, dass es eine Organisation der UNO-Familie ist, die aber nicht in die UNO eingegliedert ist. Und ich glaube, faktisch bedeutet das, dass die Organisation ganz wenige Rechenschaftspflichten hat, dass sie keine Reporting-Pflichten beispielsweise zu den UNO-Organen, also zur UNO-Generalversammlung etc. pp. Hat, dass sie auch nicht an die Covenants, also an die UNO-Grundsatz-Menschenrechtsdokumente gebunden ist, im gleichen Ausmaß, wie das beispielsweise die UNHCR oder UNICEF ist. Das heißt, die Organisation befindet sich so ein bisschen in einem Rechenschaftslimbo. Sie hat ganz viele Freiheiten, aber kann sich dann trotzdem eigentlich mit dem Dunstkreis der UNO schmücken. Und in derselben Zeit fand auch der Bedeutungsanstieg oder so der IOM an, also so, ich habe das genannt, von einem Nischenakteur zu einem globalen Großkonzern. Während die IOM sehr lange so eine relativ kleine internationale Organisation war, ist ihre Bedeutung in den letzten Jahren oder eher Jahrzehnten krass explodiert und jetzt zur Zeit 2016 auch nochmals sehr stark angestiegen. Und das sieht man natürlich insbesondere mit den steigenden Jahresumsätzen. Ich glaube, ich habe die nachher noch irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe die Folienreihenfolge verändert. Aber auf jeden Fall sind das heute, glaube ich, irgendwie so 2,7 Milliarden, was ein gigantisches Budget ist und das irgendwie um mehrere 100% angestiegen ist seit Anfang der 2000er Jahre. Und ich glaube, damit verbunden, so mit diesem Kostenanstieg, ist auch die Frage, wer finanziert die Organisation und wie unabhängig ist sie. Und die IOM ist eine Donor Organization und eine Donor und Project Organization. Das heißt, sie kriegt Geld direkt von Geldgebern und sie kriegt Geld, das so earmarked ist, nennt man es auf Englisch. Das ist projektgebunden und weisungsgebunden. Das heißt, die IOM schließt Projektverträge ab mit den Staaten, die ihr Geld geben. Das heißt, diesen Staaten ist die Organisation auch rechenschaftspflichtig. Und jetzt kann man irgendwie so die Dinge auch zusammenzählen. Wenn man hier anschaut, wer sind die Geldgeber der IOM, das sind natürlich die USA, dann der zweite große Geldgeber, die Europäische Kommission, gefolgt von Deutschland. Ich glaube, wenn man die Einzelbeiträge der EU-Staaten und jene der Europäischen Kommission zusammenzählt, dann wird der Betrag sogar höher als jener der USA. Zusammengefasst bedeutet das, die IOM kriegt wahnsinnig viel Geld von Organisationen mit einer ganz klaren Agenda. Und diese Agenda ist migrationspolitisch nicht die Agenda von der Etablierung von Schutz oder einer Migrationspolitik entlang von Menschenrechten, sondern von einer repressiv eskalierenden Migrationspolitik, wie wir sie ja irgendwie heute erleben, wie sie sich irgendwie in den letzten 30 Jahren auch zugespitzt hat. Und ich habe das da noch aufgeschrieben, einfach so als Zahlen, damit man sich das irgendwie vorstellen kann. Also so 87% der IOM-Ausgaben fließen in Länder mit niedrigen Einkommen. Das heißt, sie ist tätig, vor allem in Ländern mit niedrigen Einkommen, eben wie beispielsweise die Balkanstaaten oder Staaten in Nord- und Westafrika. Und finanziert wird sie aber zu 82% von Ländern mit höheren Einkommen und ist in der Natur, wie sie funktioniert, da halt eigentlich Projektmanagerin für die Migrationsinteressen von diesen finanzierenden Ländern. Und das, also so diese Geschichte und ja auch die Logik, wie die IOM Geld verdient, wenn sie rechenschaftspflichtig ist, dass sie eine UN-related Organization ist, führt dann zu dem, was man Bluewashing nennt, nämlich so diesen UN-Anschein ohne UN-Bindung oder halt eben Migrationskontrolle im Deckmantel von Humanitarismus oder von humanitärem Engagement. Genau. Und das heißt, die IOM, sie präsentiert sich gern als die UN-Migration Agency. Das erlaubt dieser schwammige Term der UN-Related Agency. Sie nutzt das UN-Logo und die Sprache. Wir haben das hier, das kommt aus dem Bericht, deshalb habe ich euch das hier aufgezeigt. Auf der linken Seite seht ihr die Logos der offiziellen UNO-Organisationen, die auch die UNO-Rechenschaftspflichten verfolgen müssen. Und auf der rechten Seite seht ihr das IOM-Logo als UN-Related Agency, die aber an ganz andere Rechenschaftspflichten gebunden ist. Und ich glaube, ein weiteres Element zu der IOM ist diese, durch diese Projektfunktion, die sie hat, schon auch, dass sie sehr stark wie ein privates Unternehmen funktioniert und auch aufgestellt ist. Sie ist auch sehr hierarchisch. Und das merkt man auch, wenn man so mit dem IOM-Personal interagiert, auch wie sie in den Ländern aufgestellt sind, dass es halt schon wirklich so diese Management-Logik hat, der sich ja nicht nur in ihrem theoretischen, sondern auch in ihrem praktischen Approach zu Migration und irgendwie zu praktischer Arbeit zeigt. Ja, und das führt dann zusammengefasst halt dazu, dass die EU-Grenzpolitik sich unter humanitärem UN-Anstrich durchsetzen lässt, ohne echte externe Kontrolle. Und wie das genau aussieht, schauen wir jetzt in Bezug oder detailliert in Bezug auf verschiedene Balkanstaaten an, aber es ist mir dabei wichtig zu sagen, die IOM ist natürlich nicht nur da präsent, sondern auch in Niger, wo sie beispielsweise Camps betreibt, wo jetzt auch immer wieder starke Proteste stattgefunden hat, in Tunesien, wo sie auch Migrationskontrolle betreibt, den Staat mit aufrüstet, oder in Libyen, zu Kontexten, von denen uns nachher Matthias noch ein bisschen etwas erzählen wird. Und das bringt uns zum geografischen Thema des Abends. Und wir haben das entgegen der weit verbreiteten Terminologie Balkanroute, haben wir das den Balkan Circuit genannt, weil es so gerade von Manion Nijara auch Vorbehalte gibt gegenüber diesem Balkanroute-Term. Und was wir damit meinen, ist, dass eigentlich die Balkanregion jahrelang Transitkorridor war von Menschen, die insbesondere in Griechenland ankamen und von Griechenland eigentlich dann verschiedene Balkanländer durchquert haben, um in zentraleuropäische Länder zu gelangen. Und dass sich seit 2016 unter anderem so seit dem EU-Türkei-Deal, aber auch seit den massiven Bemühungen der Europäischen Union, seine Migrationspolitik in Drittländer zu externalisieren, also auszulagern, dass man das auch in den Balkanländern sehr stark spürt. Und wir haben das mit dem Begriff Niemandsland bezeichnet. Und das war ein Begriff, den insbesondere MigrantInnen wie auch lokale BewohnerInnen verwendet haben. Und der soll eigentlich beschreiben, dass die Leute auf der einen Seite festgehalten werden an diesen Grenzen, an Ländern wie Bosnien, dort aber keine Chance haben, Asyl zu beantragen. Und das heißt, sie kommen dann irgendwie in so einen Limbo, also in so einen Teufelskreis, den wir da halt niemals nannten, weil das Weiterkommen mit sehr viel Gefahr verbunden ist, das Zurückgehen keine Option ist, aber es da auch keine Perspektiven gibt. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass wir diese Politik ja auch als ein migrationspolitisches Labor verstehen, also dass wir auch sehen, dass da Dinge ausprobiert werden, von denen wir ausgehen, dass es halt so ein bisschen ein Testing ist. Wie funktionieren gewisse Politiken, wenn sie an einem Ort angewendet werden? Wie weit kann man gehen mit gewissen repressiven Anwendungen oder Kontrollpolitiken? Und dass sich die Länder auf dem Balkan dazu besonders eignen, wegen ihrem Status, wegen ihrem Status als Beitragskandidaten. Und dazu werde ich nachher das noch im Detail erklären. Und ich glaube, was ein wahnsinnig wichtiger Nebeneffekt war, der war sehr diskursiv, aber über den haben wir zumindest im Bericht auch viel gesprochen, dass gleichzeitig mit dieser Externalisierung, die auf Druck von der EU passiert, auch eine Dämonisierung des Balkans stattfand. Also eine krasse, auch wieder irgendwie sehr rassistische Erzählung von irgendwie so dem Wilden Osten, die da Gewalt gegen Migrantinnen ausüben. Währenddem natürlich viel dieser Politik ja von der EU finanziert, umgesetzt und gewollt ist. Und ich glaube, das Ziel von diesem Bericht war das, irgendwie auch mitzudenken, auf eine Weise, die diesen Zuständen irgendwie gerecht wird. Und wir haben dann, ja, man versucht ja dann irgendwie in so Berichten auch nach Narrativen, und wir haben das den Bericht mit Repackaging Imperialism betitelt, und ich dachte, vielleicht ist gut, so zu Beginn mal noch zu erklären, was wir damit meinen. Und wir verstehen dabei die EU und die Politik der Auslagerung, die sie in die Balkanstaaten betreibt, halt auch als einen sehr imperialistischen Ansatz, ja, halt auch als einen Ansatz der Herrschaft oder von einem Zentrum in eine Peripherie und das Ausnutzen eines krassen Machtverhältnisses zu seinen eigenen Interessen. Und mit Repackaging meinten wir halt genau diese Verschleierung über die IOM als UN-neue Organisation, also als Organisation, die einen humanitären Anstrich hat und damit eigentlich auch ein Bild schafft von Millionen, die in die humanitäre Hilfe gesteckt werden, in Ländern vor den Toren der EU, und die halt dadurch irgendwie auch schon ein ganz falsches Bild zeichnen von den eigentlichen Machtverhältnissen, die hinter dieser Politik stecken. Und in Zahlen wollte ich das irgendwie auch noch kurz aufführen. Das ist die Folie, auf die ich vorhin verwiesen habe. Das sind so diese 166 Millionen, die von der IOM seit 2011 für Grenzkontrolle und Migrationsmanagement alleine in Bosnien und Herzegowina ausgegeben wurden. Und das war da diese Zahl, es sind 1505%, um die das IOM-Budget seit Anfang der 2000er Jahre gewachsen ist. Und 350 Millionen Euro ist die EU-Fördersumme für den Balkan bis 2024, größtenteils über die IOM. Und das ist irgendwie schon auch wichtig zu verstehen, diese Fördersumme, die wurde über dieses Instrument der Heranführungshilfe gesprochen, und der Großteil dieser Summen wurde dann in Migrationskontrolle umgeleitet, während das ursprüngliche eigentlich wahrscheinlich ja irgendwie auch problematisch konnotierte entwicklungspolitische Gelder für die Stabilisierung der politischen Infrastruktur, Korruptionsbekämpfung, die Heranführungshilfe an die EU. Ich gehe dafür. Ja, aber um das vielleicht noch kurz abzuschließen, Und da unten kommt es dann, die Balkanstaaten sind nicht Mitglieder der EU. Und das heißt, über die IOM fließen Millionen EU-Gelder in Polizei, Überwachung und Lagerinfrastruktur, die außerhalb der EU-Rechtsordnung und mit deutlich geringerer Kontrolle und Rechenschaftspflicht als innerhalb der EU gesprochen werden. Und jetzt gehen wir auch gleich zu diesem Instrument der Heranführungshilfe. Und das erklärt auch ein bisschen, warum die Situation, also warum diese Staaten für die EU ein so attraktives Testlabor sind, weil sie halt eine krass große Abhängigkeit haben. Sie sind alle entweder Beitrittskandidaten oder potenzielle Beitrittskandidaten. Und das habt ihr hier so die rot eingefärbt. Und das bedeutet Beitrittskandidaten für die Europäische Union. Weil das natürlich ja einerseits Anschluss an einen wichtigen Wirtschaftsraum mit sich bringt, aber auch sonst wahnsinnig viele Privilegien. Und die EU nutzt seit vielen Jahren diesen Beitrittskandidatenstatus dieser Länder als Verhandlungspfand oder halt als Druckmittel, um eigene Interessen in diesen Ländern durchzusetzen. Und das Instrument der Heranführungshilfe, das ist das EU-Geld, das sie diesen Ländern gibt, damit die gewisse Ziele erreichen, die sie dann von Beitrittskandidaten irgendwann zu EU-Mitgliedern machen. Und das sind viele, viele hunderte Millionen Franken. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Geld, das wahnsinnig große Abhängigkeiten schafft und das die EU dann eben in großen Teilen in Migrationskontrolle umgeleitet hat. Und deshalb ist diese Abhängigkeit da so groß. Natürlich auf der einen Seite wegen der geografischen Nähe, aber insbesondere halt auch wegen dieser in den Augen von vielen Experten ja auch als sehr theoretische Vision des Beitritts, währenddem viele Leute eigentlich davon ausgehen, dass die für die meisten Länder ganz weit weg ist. Und wie sieht das also in der Praxis aus, wenn die EU über die Heranführungshilfe der IOM Geld gibt und was macht die IOM damit? Und das ist auch eine Illustration, wo wir versucht haben, das so ein bisschen aufzuzeigen. Also das sind diese EU-Gelder, die werden dann an die IOM gegeben. Die IOM ist Verwalterin / Projektmanagerin und hat dann ganz viele einzelne Projekte, über die sie dann dieses Geld ausgibt und mit der sie dann halt unterschiedliche Formen des Migrationsmanagements betreibt. Und ich habe dann hier einfach mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, oder wie ihr das seht, es wird in Infrastruktur von Zäunen gesteckt, es wird in LKWs und Drohnen gesteckt, es wird in auch die Finanzierung von Polizeibeamten, inländischen wie ausländischen, gesteckt. Sie finanzierten zum Beispiel mit Millionenbeträgen Übernachtungen von Polizeibeamten in Grenzregionen. Die Leute, die diese Grenzen kontrollieren und die ja da oft auch Gewalt ausüben, müssen auch irgendwo schlafen. Und dafür wurden diese Gelder eingesetzt. Und wenn wir das so aufteilen in Ländern, habe ich hier einfach mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also eben beispielsweise in Serbien, ich glaube, das war etwa vom Zeitpunkt 2016 bis 2022, wurden alleine für Hotels, Verpflegung von GrenzpolizistInnen 2,3 Millionen ausgegeben. Ein weiteres Beispiel waren Fahrzeuge und dann so Container. Das konnten Container sein für GrenzpolizistInnen, aber auch für irgendwie so temporäre Lagerinfrastrukturen wurden irgendwie 2,7 Millionen ausgegeben. Und ich glaube, ein besonders bemerkenswertes ein besonders bemerkenswerter Aspekt war, dass die IOM 2016 von der EU 10 Millionen Franken erhielt, mit dem ganz konkreten Auftrag, die nordmazedonische Grenze zu Griechenland zu schließen und damit eigentlich Migrationsströme Richtung EU zu stoppen. Und das haben wir in einem Dokument, das wir über Öffentlichkeitsgesetz, also über IFG-Anfragen, das Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen heißt das in Deutschland, einsehen konnten, haben wir das in so einem Anhang gefunden. Und das ist irgendwie doch, find ich heute immer noch krass bemerkenswert, dass eine, auch wenn es nur eine UNO-nahe Agentur ist, ganz konkret auch mit dieser Border Guard-Tätigkeit eigentlich im Sinne der EU bezahlt und beauftragt wird. Und ebenfalls in Nordmazedonien haben sie auch so ein mobiles Überwachungssystem gekauft, also ganz konkrete Infrastruktur für Grenzkontrolle und damit auch für Grenzgewalt. Und dasselbe in Bosnien-Herzegowina, also da gab es auch Millionenzahlungen für Übernachtungen von Polizistinnen, für private Sicherheitsdienste, für Drohnen und Boote oder auch für so Einsatzfahrzeuge. Und wenn man sich das bildlich vorstellen wird, dann haben wir da auch noch so versucht, auch aufzuzeigen, eigentlich welche unterschiedlichen Tätigkeiten es da gab. Also genau, man sieht da irgendwie so diese Militärfahrzeuge, aber es gab auch Riot Gear, also so Schutzausrüstungen, Schilder, Helme, die da bezahlt wurden, wirklich auch von fragwürdigen Unternehmen eingekauft. Also das ganze Procurement, also die Beschaffung, war wirklich auch Bad Practice, wenn man irgendwie die Abnehmer anschaut und wohin die Gelder flossen und wie die flossen. Ich werde euch nachher zu Bosnien noch ein Beispiel zeigen, ja, wie das so lief. Und hier habe ich euch noch einfach ein Zitat mit eingebaut, weil es mir irgendwie, als ich den Bericht jetzt nochmal gelesen habe, mir das irgendwie hängen geblieben ist. Und übersetzt heißt das, dass das Ziel die Unterstützung von Migrationsmanagement und Grenzkontrollen ist, including systematischen Grenzkontrollen und Grenzüberwachung von regulärer und sogenannt irregulärer Migration, sprich der Ausbau der Grenzkontrolle. Und das war dieser Anhang der nordmazedonischen Grenzschließung, mit dem die IOM für 10 Millionen beauftragt wurde von der EU. Und ich glaube, und das, was, warum ich es dann rausgeschrieben habe, ich meine, dieser letzte Satz, in full respect of rule of law and fundamental rights, wenn man sich ja anschaut, wie systematisch Grund- und Menschenrechte in den letzten 15 bis 20 Jahren entlang den EU-Außengrenzen und natürlich auch in verschiedenen Balkanländern verletzt und angegriffen wurden, dann ist das nichts mehr als ein Lippenbekenntnis, aber man findet dieses Lippenbekenntnis halt wirklich mega inflationär an ganz vielen Stellen. Ja, und ich glaube dann, das war mehr jetzt einfach noch so der Vollständigkeit halber, dass man auch sieht, wie stark sich die IOM in der Region ausgebreitet hat. Also sie haben einerseits so mobiles Personal in unterschiedlichen Lagern, aber sie haben auch ganz viel so eigene Einsatzteams und insbesondere in Bosnien-Herzegowina managen sie auch eigene Camps oder managen sie. Sie sind derzeit daran, das so ein bisschen aufzugeben. Und man sagt auch, dass sie auch wieder, insbesondere in Bosnien, da auch viele Aufgaben übernahmen, die laut Mandat wahrscheinlich eher in die Zuständigkeiten beispielsweise von Frontex fallen würden. Und ich finde, das zeigt aber halt auch, wie fluid die Aufgabenteilung zwischen diesen Organisationen ist und dass man am Schluss so im europäischen Migrationsregime auch so eine diffuse Verantwortlichkeit hat mit unterschiedlichen Organisationen, die unterschiedliche Mandate hat, die aber auch alle nicht ganz klar sind und wo Aufgaben auch relativ problemlos von der einen an die andere übergehen werden können. Und dann schauen wir jetzt, obwohl wir ja Nordmazedonien, Serbien und Bosnien angeschaut haben, Bosnien ein bisschen genauer an. Und der Grund dafür ist die komplexe Geschichte und Architektur von Bosnien-Herzegowina als Staat. Bosnien hat ja 1995 einen Krieg und einen Genozid erlebt, wurde ja danach unter internationale Teilverwaltung gestellt, ist das also eigentlich ein Halbprotektorat, wo bis heute ein internationaler, also so der hohe Repräsentant heißt der, gesetzgeberische Fähigkeiten hat, ein Vetorecht gegenüber Gesetzen, das auch problematisch nutzt. Das war bis vor ein paar Wochen oder Monaten war das der deutsche CDUler Christian Schmidt, der da eine in meinen Augen sehr problematische Rolle spielt. Und das heißt, diese Abhängigkeit, die Komplexität auch der bosnischen Verfassung schuf irgendwie ein krass großes Einflussgebiet für gerade so die IOM. Und die IOM, die hat Gesetze mitgeschrieben in Bosnien rund um Migration, hat zu relevanten Teilen auch so diese bosnische Migrationsstrategie mit ausgearbeitet, die da auch die Stoßrichtung irgendwie vorgibt, wo sich Bosnien hinentwickeln soll. Und sie hat das alles gemacht, finanziert mit Geldern der EU, die halt zum Ziel sich gesetzt hat, dass möglichst wenige Leute über den Balkan nach Zentraleuropa gelangen sollten. Und das ist auch das, was wir hier schreiben, also eben, dass dadurch Bosnien-Herzegowina auch zu einem migrationspolitischen Labor der EU geworden ist, mit Maßnahmen, die in der EU selbst umstritten wären, die in Bosnien dann aber als Beitrittsbedingung durchgesetzt werden. Das betrifft die Art und Weise, wie sich die Leute bewegen dürfen oder nicht bedürfen, mit welcher Leichtigkeit sie eingesperrt werden können, dass die mangelnde Perspektive, Asyl zu erhalten, etc. pp. Und das ging parallel einher mit einer Entwicklung und insbesondere auch mit einem Netz aus Lagern, das sich so durchs ganze Land zog. Und ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen. Das ist in dieser Postgenozid- und Postkriegsgesellschaft Lager auch eine krass retraumatisierende Funktion haben. Und das haben uns auch wahnsinnig viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, immer und immer wieder gesagt, dass nicht nur diese Militarisierung, aber auch die Art der Entwicklungen, Zäune, Lager, bewaffnete Leute, private Sicherheitskräfte, ja halt eine Gesellschaft, die irgendwie mit Postkriegs- und Genozidtraumas kämpft, irgendwie erneut aufrüttelt. Und was wir insbesondere unsere Kollegin Nijara gemerkt hat, war auch, dass der Zugang zu diesen Lagern für Journalistinnen krass eingeschränkt war. Sie wurde immer wieder vor diesen Lagern abgewiesen. Sie erfuhr dann auch selber krasse Repression. Sie musste das Land auch zwischenzeitlich verlassen, wurde dann auch mal ohne Grund verhaftet. Sie klopfte auch viel bei der IOM an, wurde da ignoriert. Das heißt, es gab da am Schluss auch einen sehr selektiven Zugang, welche Öffentlichkeit dann hinter die Kulissen dieser Lager blicken darf. Und ich habe jetzt so vier Aspekte rausgesucht, mit denen ich auch nochmals irgendwie erklären will, welche ja zum Teil auch recht wahnsinnigen Maßnahmen die IOM in Bosnien mit ergriffen hat oder mit verursacht hat. Und der erste ist, dass die Organisation zusammen mit einer Lokalregierung, also Bosnien ist durch Kantone organisiert, einen Checkpoint erstellt hat. Das war der Checkpoint von Velecevo. Und das ist so ein kleiner Ort zwischen Sarajevo und dem Kanton Unasana. Und der Kanton Unasana, das ist da, wo die viele MigrantInnen die Grenze nach Kroatien überqueren wollen. Und da hat man so einen Checkpoint erstellt, wo die Busse alle geleert wurden. Und nach Racial Profiling mussten alle Leute, die in den Augen der BetrachterInnen wie MigrantInnen aussahen, den Bus verlassen und durften nicht weiterfahren. Und das hat unterschiedliche Aspekte, die wahnsinnig problematisch sind. Es war verfassungswidrig. Also der Kanton hätte diesen lokalen Checkpoint gar nicht so errichten dürfen. Es war klar menschenrechtswidrig. Es beeinträchtigt nach rassifizierten Prinzipien die Bewegungsfreiheit einer Gruppe von Menschen. Und sie war insbesondere auch wieder vor dem Hintergrund dieser Geschichte von Bosnien wahnsinnig problematisch, weil die Leute sagten, weniger als 25 Jahre nach dem Genozid haben wir wieder bewaffnete Checkpoints im Land. Und die IOM war, war an der Mitarchitektur von diesem Checkpoint beteiligt und erhielt dafür auch viel Kritik, aber hat sich nie wirklich davon distanziert. Und was ich bemerkenswert fand, war auch die Haltung der lokalen Polizeien. Und hier ist ein Zitat von einem lokalen Polizisten, der sagt, do you think I have fun staying here getting people off the bus? No, I don't. I don't have a problem with these guys wanting to go to Europe. I don't really care. I have a problem with Europe using Bosnia as a dump for human garbage. We here are all human garbage to them. They did it during the war and they're doing it now. Und das heißt, dieser junge Polizist an diesem Checkpoint hat, finde ich, eine sehr scharfe Analyse über die Machtverhältnisse in diesem ja doch komplexen politischen Kontext, in dem er sagt, ich will nicht diese Leute aus dem Bus zerren, ich will, dass diese Leute weiterreisen können, aber Europa verhindert es und bestimmt damit nicht nur über die People on the Move, die wir aus den Bussen ziehen, sondern ja auch darüber, was ich tun muss, und es widert mich an. Und das zweite Beispiel ist wieder noch was ein ganz anderes, nämlich eines von Infrastruktur, die über EU-Gelder finanziert wird und dann in Gewalt mündet. Und da gab es so einen Fall von vier Renault-Vans, die mit EU-Geldern bezahlt wurden. Und Der IOM-Chef von Bosnien hat da noch ein schönes Pressefoto gemacht und die Schlüssel an eine lokale Polizeieinheit übergeben. Und wenige Monate später wurde diese Polizeieinheit vom Border Violence Monitoring Netzwerk dabei gefilmt, wie sie mit diesen Bussen Jagd auf Migranten machten und diese übelst zusammenschlugen. Und das heißt, man hat am Schluss schon auch die direkte Linie von EU-Geldern hin zu effektiver Grenzgewalt an den EU-Außengrenzen. Und mit Blick auf die Zeit erzähle ich, glaube ich, so die Geschichte von LIPA ein bisschen kürzer. LIPA war ein mit EU-Geldern und von finanziertes und von der IOM betriebenes Lager, auch in diesem Kanton Unasana. Es war aber ganz weit weg von der nächsten Stadt, das ist irgendwie so mehrere Stunden Fußmarsch, an einem abgelegenen Ort, ich glaube zu Beginn weder mit fließend Wasser noch mit geheizten Räumen, an einem Ort, wo es jeden Winter massiv schneit. Und die IOM hat dann scheinbar zu viel Kritik erhalten und die Kontrolle verloren, hat sich dann zurückgezogen aus dem Camp. Am gleichen Tag ist ein Großbrand ausgebrochen, das Camp ist komplett abgebrannt. Sofort war klar, dass mit dem Finger auf Migrantinnen gezeigt wird, die das angezündet haben sollen, währenddem alle Beweise, die es gab, ein anderes Bild zeichneten. Und bis heute ist die Frage ungeklärt, wer das Lager eigentlich angezündet hat. Und das ist, glaube ich, verbunden mit generell der Realität in unterschiedlichen von diesen Lagern in Bosnien. Die waren oft krass überbelegt, sie hatten oft keine Privatsphäre, ganz schlechte sanitäre Infrastruktur, gewaltsame Vorfälle mit privaten Sicherheitsfirmen und so weiter und so fort. Und all diese Lager wurden von der IOM im Auftrag der EU betrieben, mit dem Ziel, Migration in Richtung EU zu verhindern. Und der letzte Punkt in Bosnien ist für mich eigentlich fast einer der wichtigsten, muss ich sagen, weil er krass untergeht, auch weil es um Geldfluss geht und um Vergabe- und Beschaffungspraxis. Und wir haben hier, ich habe einfach mal vier Beispiele aufgelistet, aber es gibt im Bericht auch noch mehr. Die IOM hat in Bosnien verschiedene Unternehmen und Geschäftsmänner in der Regel beauftragt, die ganz klar eine kriminelle Geschichte hatten, die zum Teil ganz klar krass rassistische, fremdenfeindliche Agenten verfolgten und hat diese mit hunderttausenden Franken aber oder Euros halt auch mit viel Macht ausgestattet und hat dadurch nicht nur in Bezug auf Geldvergabe Best Practice geleistet, sondern auch da wieder krass unsorgfältig in den lokalen Kontext interveniert, sodass viele Leute auch vor Ort das kritisiert haben und gesagt haben, das schafft riesige Machtungleichverhältnisse, denn wer mit IOM einen Contract macht, der kriegt ganz viel Geld und wer das nicht kriegt, der schaut in die Röhre. Und also auch auf dieser Ebene gab es irgendwie von unterschiedlichen Leuten, insbesondere auch von lokalen Bewohnerinnen, krass Kritik. Und damit verbunden waren all diese Orte oder diese Organisationen auch mit Gewaltvorfällen verbunden. Also Baklac und Filekovic hatten Gewalt gegen Migrantinnen angewendet. Und sowohl in Sedra als auch in Bira kam es immer wieder zu gewalttätigen Vorfällen. Und das bringt mich dann zum Schluss von meinem Beitrag, nämlich auch wieder so ein bisschen zur Frage von, wie ist das eigentlich, in was für ein Ökosystem ist das eingebettet? So, ich glaube, irgendwie diese Linie von EU-Geldern zu IOM zu nachher Migrationskontrolle ist ja irgendwie klar. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir heute gerade mit dem Inkrafttreten von GAS ja irgendwie nochmals an einem Ort, der irgendwie immer dystopischer wird, wenn wir über migrationspolitische Realitäten und irgendwie das, was sag- und machbar ist, nachdenken. Und ich glaube effektiv, dass im Balkan viele dieser Politik vorbereitet wurde oder getestet wurde, die Narrative da ausprobiert wurden. Eines ist dieses Narrativ des Abschiebehubs und der eine Aspekt davon ist diese sogenannte freiwillige Rückkehr, die nicht freiwillig ist. Das heißt, dass Leute und mit intensiver Bearbeitung dazu gebracht werden sollen, zurück in ihre Heimat oder in ein Drittland zu gehen. Und ich glaube, das kann in Teilen ja wahrscheinlich fast schon als Zwang beschrieben werden. Wir haben dabei auch herausgefunden, dass obwohl die IOM sagt, dass sie nicht in Haftzentren Programme für freiwillige Rückkehr umsetzen würde oder das bewerben würde, stimmt das nicht. Sie haben das in Bosnien auch in Haftzentren aktiv beworben. Wir haben, es war uns auch wichtig, da noch aufzuzeigen, dass es am Schluss auch nochmals eine Kostenrechnung ist, weil wenn man die Leute in Anführungszeichen freiwillig dazu bringt, zurückzukehren, ist das am Schluss auch nochmals günstiger als diese gewaltsamen Rückführungen mit Charterflügen etc. Und der zweite Aspekt dieser Rückführung oder dieser Abschiebe Logik ist, sind dann die gewaltsamen Rückführungen, und ich glaube, zusammengenommen gibt es dann eben diese Idee von so Abschiebehubs, also von Orten, wo Leute aufgesammelt werden, die an unterschiedliche Orte abgeschoben werden sollen, von wo aus die dann abgeschoben werden. Und der Traum der EU-Migrationspolitik ist natürlich, dass sich diese Orte nicht auf EU-Territorium befinden, und genau dafür eignen sich halt die Balkanstaaten, die nur Beitrittskandidaten sind, aber noch nicht in der EU, besonders fest. Und interessanterweise hat die IOM bereits 2013 von einem zentralisierten regionalen System für Rückführung gesprochen. Und ich finde, da sieht man ja auch wieder Ähnlichkeiten mit Frontex, die ja durch ihre Lageanalysen auch den Boden bereiten für die Felder, die sie in Zukunft mal mit vielen Millionen bespielen wollen. Und ich glaube, damals im Februar, als wir den Bericht abgeschlossen haben, da war man irgendwie schon wieder einen Schritt weiter, wo man das schon in konkretere Policy-Analysen verfasst hatte. Das wurde dann unter Joint Coordination Platform zusammengefasst. Das war dann in Zusammenarbeit mit ICMPD, mit so einer weiteren schwurbligen migrationspolitischen Organisation mit einem unklaren Mandat, das auf Projektbasis Migrationskontrolle betreibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt da nochmals 4 Jahre ins Heute kommen, dann ist man ja da mit GEAS an einem Ort, wo genau diese Return Hubs ein realpolitisches Thema werden, die Frage gestellt wird, wo die stattfinden sollen. Und in einer kürzlich veröffentlichten Analyse vom Border Violence Monitoring Netzwerk wurde genau diese Frage in Bezug auf Bosnien gestellt, nämlich, dass es nach wie vor durchaus denkbar, ja vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dass es konkretere Pläne geben soll, dort einen solchen Rückführungshub zu starten. Die Frage war, den Begriff des Return Hubs zu erklären, und wahrscheinlich gibt es auch Leute hier im Raum mit mehr Expertise dazu, aber ich glaube, die Idee des Return Hubs grundsätzlich, also dieser Abschiebehubs, ist halt, dass man einen zentralisierten Ort hat, wo man Leute sammelt, die kein Asyl erhalten oder kein Asyl erhalten sollen, die man dann entweder in ihre Heimatstaaten oder in Drittstaaten, sogenannte sichere Drittstaaten, abschieben soll. Freiwillig oder gewaltsam. Und das Ziel der EU ist natürlich, dass diese Return Hubs nicht unbedingt auf EU-Territorium stattfinden, sondern dass man die an Orten einrichten, bevor das EU-Territorium beginnt. Und das wäre meine Definition, und wenn jemand das ergänzen will, dann kann man das gerne. War das immer... genau, und ich glaube, dann zum Schluss, zusammenfassend eben, glaube ich, jetzt wollten wir aufzeigen, dass die IOM kein humanitärer Akteur ist, sondern halt auch diese direkte Verbindung von EU-Geldern und Migrationskontrolle sichtbar machen, wie insbesondere so diese missbräuchliche Verwendung von diesem UNO-Mandat oder von dieser UNO-Nähe, und ich glaube, damit verbunden auch mit einer Aneignung von ganz vielen Aufgaben, die beispielsweise früher das UNHCR gemacht hat, damit das irgendwie auch so sichtbar wird, wie diese Schichtung stattfindet, und dann auch, was heißt das eigentlich für die Situation on the ground? Was wird genau gekauft? Was hat das für einen Einfluss auf den Körper der Leute, die migrieren, aber auch auf die Realität der Leute, die an diesen Orten wohnen? Und das, würde ich sagen, war unser Bericht. Und dann habe ich hier noch so eine Frage aufgeschrieben, aber die werden wir diskutieren, nachdem Matthias seinen Teil ergänzt hat.
Ja, ich würde sagen, wir können jetzt vielleicht auch noch kurz Rückfragen stellen. Also ich werde gleich noch was kurz zu Libyen zusammenfassen. Dann wird Lorenz noch ein paar Conclusions und Forderungen vorstellen. Also diesen Teil bitte jetzt noch zurückhalten. Ich freue mich sehr, dass hier Profis am Start sind. Also ich sehe hier einige Leute, die zu IOM auch schon gearbeitet haben. Ich bin auch gespannt auf eure Statements. Aber wie gesagt, was sozusagen so Roundups angeht, bitte nochmal verschieben. Ich hätte eine Nachfrage. Du hast gesagt, die USA sind massive Förderer Die Studie ist ja nun von 2023 und in der Zeit hat ja die USA viele Gelder an UNO-Organisationen runtergefahren. Betrifft das auch die UN-nahe Organisation IOM?
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie ja die Direktorin mit Amy Pope, eine Amerikanerin, ist. Aber ich weiß es einfach nicht.
Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie, das ist sicherlich ein problematischer Begriff, wie erfolgreich die IOM ist. Also tatsächlich, wie, sage ich mal, ja auch Geflüchtete diese ganzen, trotz dieser Bemühungen, das umgehen, weiter in den Westen kommen. Zum Beispiel weiß ich von Leuten, die in Triest Arbeit machen, dass da jeden Tag Hunderte noch ankommen, die, sage ich mal, über versorgt werden über Suppenküchen. Das ist vielleicht so von außen betrachtet, wie erfolgreich das ist, oder auch von der Selbstwahrnehmung, wie die IOM ihre eigene Arbeit einschätzt, wie erfolgreich, dass sie zum Beispiel sagen könnte, wenn wir noch mehr Geld hätten, wenn wir noch mehr Kompetenzen hätten, dann könnten wir noch viel, viel erfolgreicher sein.
Zur ersten Frage, ich meine, das ist dann schon eine gesamthaft migrationspolitische Frage, die ich irgendwie, glaube ich, schwierig zu beantworten finde, aber ich glaube, am Schluss würde ich vielleicht auch aus politischer Perspektive irgendwie auch sagen, natürlich hat Migrationskontrolle und die Brutalisierung von Migrationskontrolle einen Einfluss auf die Leute, inwiefern sie es, ich glaube, es sind aber trotzdem auch viele leere Versprechen, es ist auch ein Narrativ, das abschrecken soll, und ich glaube, das gilt genauso für die IOM als Organisation. Also ich glaube, einerseits sieht man, dass die Leute ja auch erfolgreich die Lagerinfrastrukturen etc. umgehen, weil sie die umgehen müssen. Das hat jetzt auch gerade in kürzlich erschienenen Bericht vom Border Violence Monitoring Netzwerk nochmals geschrieben, dass das LIPA komplett unterbelegt ist, also das Lager, das sie da haben, weil die Leute nicht dahin wollen. Also weil sie sich in diesem Kontrollzyklus nicht begeben wollen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist unbestreitbar, dass es natürlich diese Millionen und diese Infrastruktur der Kontrolle auch Auswirkungen hat, die solche Organisationen vielleicht als Erfolg werden könnten. Ich glaube aber, bei der IOM ist das Spezielle, dass IOM ist nicht Frontex. Und IOM hat nach außen wie nach innen ein anderes Selbstverständnis von sich als Frontex. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis ist effektiv ein humanitäres. Also ich glaube, die Leute und viele Leute, die bei IOM arbeiten, und das zeigt auch ihre PR-Maschine, verstehen sich als we are doing good. Und natürlich in einem komplexen Umfeld, aber wo man findet, ja, Migrationsmanagement ist in der Endrechnung ja auch gut für die Migrantinnen, weil da, wo sie hinwollen, haben sie ja eh keine Perspektive. Und das, glaube ich, ist dort die Komplexität, währenddem ich glaube, dass Frontex sich ja auf die Fahne schreibt, wenn irgendwie so die Ankunftszahlen in unterschiedlichen Punkten runtergeht, dann glaube ich, dann schreibt sich IOM eher auf die Fahne, wenn die mit einer unterschiedlichen Gruppe von Geflüchteten in Bosnien eine Modeschau veranstaltet haben, welch gute Community-Arbeit sie geleistet haben. Oder erzählt über die Geschichten der freiwilligen Rückkehr, wie das dann zu Erfolgsgeschichten wurden, wenn die Leute da zurückgekehrt sind. Und daher glaube ich, dass die Erzählweise oder woran sich IOM an Erfolg messen würde, irgendwie auch eine andere.
Okay, danke euch. Ich hätte eine kleine Frage zu Frontex tatsächlich, weil du hast das mehrmals angesprochen und ich verstehe nicht ganz, was dann deren Rolle ist, ob die sich quasi die Orte verteilen, ob die Unternehmen, mit denen sie arbeiten, auch dieselben wären, ob die Gelder auch dieselben sind und so. Danke.
Mathis, du ergänzt mich als der große Experte. Ich meine, ich kann es einfach von Bosnien kann ich sagen, weil Bosnien diese komplexe Architektur hat, war auch der Fall Frontex in Bosnien ein sehr komplizierter, weil da gibt es ja die serbische Entität, also die Republika Srpska, und da herrscht seit langer Zeit Milorad Dodik, ein rechtsextremer serbischer Nationalist, und er hat ein Vetorecht auf nationaler Ebene. Und er hat immer das Veto eingelegt gegen den Frontex-Einsatz in Bosnien. Und man sagt, er hat das insbesondere getan, weil das bedeutet hätte, dass die Frontex-Patrouillen auch zwischen Republika Srpska und Serbien stattgefunden hätten und dass das die Nähe zwischen der Republika Srpska oder da auch unkontrollierte Grenzübertritte in dem, was ja dann eigentlich aus serbisch-nationalistischer Perspektive als serbisches Gebiet gefasst wird, da eine Intensivierung von Grenzkontrollen stattgefunden hat. Und das war so die meiste Erklärung, die wir da gekriegt haben, war auch das, was Dodik öffentlich gesagt hat. Und deshalb ist Frontex da lange gar nicht tätig gewesen und jetzt hat sich das aber geändert, oder? Jetzt wurde so zumindest der Ausblick auf ein Rahmenabkommen geschlossen und mittlerweile befinden sich, glaube ich, 119 Frontex-Beamte in Bosnien und über, weiß nicht, ob du mehr weißt, über deren genaues Einsatzgebiet und das, was sie tun, da weiß ich über den aktuellen Stand zu wenig.
Um da nochmal rauszuzoomen, Frontex ist inzwischen in allen Balkanstaaten, die nicht zur EU gehören, präsent. Das begann 2019 mit Albanien, außerdem Kosovo. Weil der Kosovo keine gemeinsame Grenze mit irgendeinem EU-Staat hat, plus ungeklärter Status. EU-Kommission schließt dafür mit jedem dieser Staaten so ein Abkommen für die Stationierung. Das nennt sich Statusabkommen, weil klar, Frontex ist eine Grenzpolizei, man kann eine Grenzpolizei nicht in irgendeinen Staat schicken, wenn er nicht einlädt dazu. Und da werden dann die Bedingungen quasi beschrieben. Und die erste Runde der Statusabkommen, durfte Frontex quasi nur an der EU-Grenze des jeweiligen Staates, also zum Beispiel Mazedonien mit der, liege ich da jetzt richtig, bulgarischen Grenze. Und in der zweiten Runde, die Neuauflage der Statusabkommen, erlauben auch, dass man quasi an den Nicht-EU-Grenzen dieser Staaten tätig sein kann. Du hast jetzt die Zahl gesagt, das ist ja nicht besonders viel, also 120, 118 oder so. Bosnien hat ja seine eigene Grenzpolizei. Also ich sag mal, on the ground macht Frontex da wahrscheinlich nicht so viel aus, aber Frontex koordiniert eben auch. Frontex bringt auch Material mit, Frontex bringt Flugzeuge mit und ist eher, ich würde sagen, politisch sehr wichtig. Und diese Externalisierung, die Frontex da auf dem Balkan betreibt, ist eine Blaupause, die man eigentlich auf afrikanische Länder übertragen möchte. Also als Heranführungskandidaten haben die Länder natürlich nochmal einen anderen Status und ein anderes Bedürfnis, vielleicht mit Frontex auch zu kooperieren. So ein Bedürfnis hat natürlich Tunesien nicht oder Mauretanien oder Senegal oder Libyen. Aber das ist sozusagen der starke Wille der EU. Es gibt inzwischen auch ein Rahmenabkommen, also all diese Abkommen wurden jetzt so zusammengeführt in so ein Rahmenabkommen, was man Mauretanien und dem Senegal auch schon angeboten hat und die haben auch angefangen zu verhandeln und haben irgendwann gesagt, nö, der Preis ist uns nicht hoch genug, was wir daran gewinnen, wenn wir eure Externalisierung hier betreiben. Und was du gesagt hast mit den Return Hubs, das macht total Sinn, weil gerade wird die neue Frontex-Verordnung diskutiert, also beziehungsweise im Moment wird sie noch nicht diskutiert, sondern die Kommission bereitet sie vor. Im September wird sie wahrscheinlich veröffentlicht und dann geht sie in den Prozess. Also die Mitgliedstaaten und das Parlament beraten dann darüber. Und da wird wahrscheinlich drinstehen, dass Frontex erstmals auch Abschiebungen, ach so, das ist vielleicht noch wichtig, Frontex baut gerade so ein Abschiebezentrum auf. Das heißt Return Center. Das ist so ein Dienstleistungsapparat für die EU-Staaten, der auch immer mehr Abschiebungen durchführt, und auch Sammelflüge macht, und so weiter. Und in der neuen Verordnung wird vermutlich drinstehen, dass Frontex auch aus Drittstaaten in Drittstaaten abschieben darf. Das hatte das Parlament vor 2019 noch gekippt, diese Regelung. Und das ist genau das. Also dass Frontex dann, und da die Rede ist auch davon, dass Frontex diese Return-Zentren betreiben oder mitbetreiben könnte. Und das macht total Sinn, dass so ein Zentrum dann eben in Albanien nicht nur sozusagen bilateral für Italien zuständig ist, sondern dann quasi ein EU-Return-Up ist. Und Frontex die Leute dann aus Albanien, was ja nicht EU-Staat ist, dann irgendwohin abschiebt.
Ja, danke auch für die Vorstellung, war super interessant. Ich würde total gern wissen, wie du so diesen Drive vielleicht auch zur Internalisierung von Grenzen siehst, den ich so manchmal festgestellt sehe, so ein bisschen so mit der GIAS-Verordnung auch zu sagen, okay, wir hatten jetzt irgendwie 20 Jahre eine Externalisierung von Grenzen, aber jetzt gerade auch, dass wir versuchen, oder dass die EU-Kommission versucht, immer innerhalb von der EU einen rechtlichen Rahmen zu schaffen über eine Fiktion der Nichtanreise, vielleicht Frontex auch, die nicht nur an den Außengrenzen, sondern vielleicht auch innerhalb von den Mitgliedstaaten an den Binnengrenzen der EU arbeiten. Und wie das vielleicht so auch zusammenpasst oder ob das eine Entwicklung ist, die du überhaupt siehst. Und ja, vielleicht noch als zweite Frage, was so dieser Einfluss auch von der Migrationskontrolle auf eben Bosnien war. Du hattest kurz angesprochen mit diesen Grenzbeamten. Ich habe das in anderen Kontexten so ein bisschen mitbekommen, dass natürlich auch in so eine Militarisierung der Polizei, so eine stärkere Checkpoints oder sowas natürlich auch dann irgendwie Chilling-Effekte zivilgesellschaftlich haben können oder so. Und mich würde total interessieren, ob es da sozusagen auch unter diesem Vorwand der Migrationskontrolle auch zu einer stärkeren Militarisierung der Gesellschaft oder auch der Polizei oder Politik kommt.
Nochmal die Frage nach amerikanischen Ländern, in denen die IOM irgendwie im größeren Umfang auffiel, oder?
Sorry, das habe ich vorhin vergessen oder habe es ein bisschen verdrängt, weil ich weiß es nicht. Tut mir mega leid. Aber ja, ich habe wirklich, wir haben uns schon stark auf IOM in Bezug auf die europäische Migrationskontrolle, insbesondere Balkan, und haben dabei schon auch Nord- und Westafrika so ein bisschen angeschaut, aber sonst gar nichts. Also wenn du was weißt,
dann sagst du. Schwarmintelligenz, weiß das jemand von?
Ich habe kein spezifisches Wissen zu Mittelamerika, aber ich glaube, die USA, also die Incentives der USA, zumindest vor Trump, quasi softpower-mäßig große Organisationen zu fördern, auch wo es selber nicht direkt um die USA ging, war immer auch eine Idee von so Dominanz oder Philanthropie, die einem an anderen eben ja auch Einfluss sichert. Also mich würde auch nicht wundern, wenn die USA die IOM viel fördern an Stellen, wo es nur um die EU geht, einfach nur, weil sie sich da darüber an anderen Orten Hebel erhoffen. Aber ich habe keine Ahnung von Mittelamerika.
Ich kann jetzt auch nicht so viel Spezielles dazu sagen, aber ich glaube, also ist es schon so, dass das jetzt unter Trump 2 eingebrochen ist, die Finanzierung von der IOM. Und was ich glaube, total die interessanten Fragen halt stellt. Ne? Auf der einen Seite, ich glaube, die haben jetzt um ein Viertel das Budget kürzen müssen. Und das ist ja eben auch, wie die UN-Organisationen das eben auch erlebt haben. Und die haben irgendwie über 6.000 Leute feuern müssen. Das war jetzt zum Ende letzten Jahres und jetzt geht das irgendwie weiter und jetzt gibt es so Fragen zur Umstrukturierung und so. Ne? Darum, ich wollte es vielleicht später fragen, aber vielleicht muss ich auch irgendwann los. Darum frage ich es vielleicht jetzt, so was, du hattest es ja schon angesprochen, was das auch bedeutet. Ne? Weil auf der einen Seite, ich finde es total faszinierend, wie detailliert ihr das ausgearbeitet habt, weil es ja ein Irrsinn ist, wie viele verschiedene Organisationen sozusagen an der Grenze beteiligt sind, ne? An der Aufrechterhaltung der Grenze, an Migration Management und so weiter. Aber ich finde ja auch immer wieder interessant zu sehen, dass das natürlich auch Spannung bringt irgendwie. Ne? Also so, wenn wir jetzt sehen, dass die IOM sich selber als humanitär versteht, finde ich auch, sagen die halt immer. Und ich glaube, viele, die da arbeiten, denken es tatsächlich. Ne? Und die machen dann diese ganzen Community Outreach und dann reden sie noch mit der Person, die sie voluntarily return und machen so ein kleines Profil darüber und so. Ist alles ganz nett. Aber die kommen dann halt wirklich in Kontakt mit so vielen verschiedenen staatlichen Autoritäten, mit Frontex und so weiter. Und das haben wir auch mit Frontex gesehen zum Teil, dass die Griechen irgendwie Frontex nicht wollten, weil die fast zu humanitär waren. Ne? Und so zumindest ein anderer Akteur, der dann irgendwie vielleicht Rechenschaft irgendwo abgeben müsste. Darum so über so eine längere Sicht, ich frage mich so, weil gerade halt die internationale Ordnung sich schon total wandelt, ne? Ist, glaube ich, wirklich so, dass es irgendwann vielleicht auch so ist, dass IOM nur in bestimmten Bereichen noch einsetzbar ist, weil sozusagen der Sinn der IOM vielleicht auch runtergeht, wenn die Staaten dieses humanitäre Profil von sich selber gar nicht mehr wollen, weil die Migration so zu einem, ne, verteufelten Thema geworden ist, dass es voll okay ist, die Grenzgewalt auch mehr zu zeigen. Ne? Und so, und ich frage mich also, ob das irgendwie langsam in die Richtung geht und auch deswegen man denkt, okay, also dann kürzen wir jetzt halt die IOM total und wir würden uns nicht unbedingt fehlen.
Soll ich darauf antworten? Verschiedene Dinge zu antworten, weil ich finde es interessant, zuerst zu deinen zwei Fragen, die erste kann ich leider nicht beantworten, also darüber weiß ich einfach zu wenig. Und was war die zweite? Darauf hatte ich eine Antwort. Ah, genau. Und Und das, glaube ich, ist, vielleicht habe ich sie noch zu wenig rübergebracht, war ein wahnsinnig zentraler Aspekt in eigentlich allen Diskussionen mit Menschen, die in Bosnien leben. Nämlich, dass es Retraumatisierung schafft, dass es auch neue Konflikte schafft, dass es auch halt eben so diese, also natürlich dieser Checkpoint ist ein Beispiel, aber dass es halt wie auch eine Remilitarisierung schafft in einer Region, die immer noch von krassen Konflikten geprägt ist, die halt immer noch hier sind, die auch nicht gelöst sind. Und dass sie ganz klar sagen, dass das zu einer Reeskalation von gewissen Konflikten führt, die bisher so ein bisschen geschlummert haben. Also die sagen ganz klar, dass es einen starken Einfluss auf den lokalen oder nationalen Social Contract hat. Und das wurde auch krass als Problem beschrieben. Und ich finde, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche, sehr interessante Stimmen. Ich finde, Nijara hat viel Gutes auch dazu geschrieben, aber auch Gorana Mlinarević, wir haben sie auch im Bericht mehrfach zitiert, sie ist so eine Friedensforscherin aus Bosnien, und ich finde, die sehr, sehr, sehr lesenswerte Perspektiven dazu hat. Und zu deinem Punkt, den ich voll, glaube ich, interessant und oder ja auch relevant finde, oder ich finde es ja auch gerade sowieso eine Frage, als ich mich auch hier vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, hä, ist das denn überhaupt jetzt noch relevant, wenn wir anschauen, wo wir heute stehen, wie brutalisiert der Diskurs oder wie normal die Brutalisierung der Debatte irgendwie ist und welche Dinge ja gerade realpolitisch beschlossen werden, ist diese Kaschierung vielleicht auch eine, die gar nicht mehr so nötig ist. Und gewisse Aspekte oder gewisse Indikatoren deuten darauf hin, dass das durchaus so ist. Also die IOM zieht sich beispielsweise jetzt in Bosnien auch schrittweise von dieser wichtigen Rolle, die sie hatte, zurück und übergibt gewisse Dinge, wie so eben die Lager oder auch so. Sie haben da auch so ein biometrisches Regime mit aufgebaut, also das Eurodac-kompatibel ist. Dann, ich glaube, auch weitere Aspekte geben Sie jetzt vermehrt auch wieder an die bosnischen Behörden ab. Es ist unklar, warum das so ist. Sie waren schon auch, die IOM wurde krass als Staat im Staat wahrgenommen, so ein bisschen auch als Besatzer und wurden auch kritisiert deswegen. Und es wurde auch von der Zivilgesellschaft jetzt nicht unbedingt als progressiver Ecke gefordert, dass man die Souveränität über diese Entscheidungen und Handlungen an die staatlichen Behörden überreichen muss, nicht unbedingt eben mit dem Ziel, dass es dann besser wird, sondern dass man es selber kontrolliert. Und ja, ich glaube schon auch, dass es diese Tendenz gibt und glaube auch, dass der Wandel mega, mega schnell stattfindet. Und das habe ich irgendwie auch gemerkt, als ich den Bericht nochmals gelesen habe und danach gedacht habe, ja, wo sind wir eigentlich heute? Dann glaube ich, dann ist immer vieles von den Mechanismen her natürlich noch relevant und man sieht, wie dieses Feld vorbereitet wurde, dass heute irgendwie nochmals ein Schritt weiter ist.
Die Frage, die hier noch war, ist die konkret zu Bosnien, weil ich würde sonst, glaube ich, gerne mal kurz das zu Libyen nochmal auspacken. Dann können wir nämlich auch über die Conclusions reden und was fangen wir damit an. Ich mache es wirklich kurz. Also einfach nur vielleicht auch beginnt mit der Jahreszahl. Du hast, wenn ich richtig verstanden habe, gesagt, 2011 begann die IOM in den Balkanstaaten. Und in Libyen war das früher, also da war das schon in den Nullerjahren. Also Libyen war halt Ziel der IOM vor dem Bürgerkrieg und nach dem Bürgerkrieg. Und es gibt Leute, die das untersucht haben. Ich habe das mir nur angelesen, ich habe nicht selber an Studien mitgearbeitet. Die sagen halt, dass sich da im Prinzip inhaltlich nichts geändert hat. Es wird teilweise anders genannt, als es unter Gaddafi gewesen ist, aber es ging auch damals schon um Externalisierung der EU-Migrationspolitik. Leute sprechen da von der dritten Grenze Europas, also die EU-Außengrenzen, das Mittelmeer und dann eben die Landgrenzen. Und da sind ja auch andere Organisationen, also auch die EU, aktiv in Libyen. Also jetzt speziell, ich fokussiere mich jetzt speziell auf Libyen, gibt es zum Beispiel noch die EUBAM-Mission, European Border Assistance Mission, wo auch die Bundespolizei mitmacht, die dem Innenministerium untersteht. Also was heißt untersteht, die mit dem Innenministerium zusammenarbeitet. Das bezog sich lange Zeit stark auf die Landgrenzen und inzwischen aber auch auf die Seegrenzen. Also EUBAM macht zum Beispiel auch Ausbildung der Küstenwache in Seenotrettung. Haha. Und so ein bisschen ist es so mit der IOM auch, also schon während Gaddafi und nach Gaddafi, dass die IOM eben auch, so wie du gesagt hast, Ausrüstung beispielsweise beschafft hat und die Behörden geschult hat in Migrationsmanagement. Das ist also so dieser Terminus Migration Management, wohinter ja praktisch Migrationskontrolle oder eben die mögliche, möglichst Verhinderung von Migration steht. Und was die IOM auch macht, ich weiß nicht, du hast es jetzt nicht erwähnt, ich kann mir aber vorstellen, dass es auf dem Balkan auch so gewesen ist, so Informationskampagnen über Flucht, über die Gefährlichkeit von Flucht, was ja nicht falsch ist. Flucht übers Mittelmeer ist natürlich gefährlich oder Flucht durch die Sahara ist natürlich gefährlich. Ich weiß nicht, ob ihr die Organisation Alarm von Sahara kennt, die im Prinzip das Gleiche machen, die auch Zettel verteilen an die Menschen vor der Durchquerung der Sahara, wie gefährlich das ist. Aber da steht nicht drin, lasst es bleiben, sondern da steht drin, nehmt genug Wasser mit, kümmert euch um funktionierendes Telefon, in der Wüste wird es kalt. Die Kampagnen der IOM sind eben auf Abschreckung ausgelegt. Was die IOM in Libyen auch macht, sind diese Rückkehrprogramme, von denen du schon gesprochen hast, also die Voluntary Returns. Da ist natürlich die Frage, du hast es ja auch schon angesprochen, wie voluntary ist das, wenn du in von Milizen geführten Todeslagern lebst, wo du gefoltert wirst, die Folterbilder deinen Angehörigen geschickt werden, damit sie, um Geld von denen zu erpressen, und in solchen Bedingungen teilweise jahrelang lebst, oder mehrmals versuchst, das Mittelmeer zu überqueren. Wenn du nicht ertrunken bist, wirst du von der libyschen Küstenwache zurückgeholt und dann irgendwann sagst, okay, ich gebe auf, ich verzweifle an diesem EU-unterstützten System von Grenzgewalt. Ich nehme das Angebot an und gehe zurück. Wie freiwillig ist das? Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Standbein. Und vielleicht lasse ich es dabei. Ich will aber noch ein paar Worte verlieren. Es gibt auch noch das UNHCR, was auch aktiv ist in Libyen und ein relativ wichtiger Akteur ist, was natürlich durch Refugees in Libya, also die Selbstorganisation, die es seit einigen Jahren gibt, von Geflüchteten, die in Libyen sind, aber auch Menschen, die hier sind, die dieses System auch erlebt haben oder durchlebt haben. Die da ja sehr viel Kritik dran üben, will ich jetzt gar nicht in deren Namen zusammenfassen, aber es lässt sich bei denen auf jeden Fall auch gut nachlesen. Aber eine wichtige Sache noch, die die IOM nicht macht, aber das UNHCR, sind die Resettlement-Programme. Das sind eben Programme für besonders gefährdete Geflüchtete. Das Volumen ist, soweit ich weiß, jährlich dreistellig oder niedrig vierstellig. Das sind wenige europäische Länder, die quasi die Menschen aufnehmen. Also wenn ich mich richtig erinnere, sind es vier. Ich glaube Schweden, Frankreich, Deutschland und Niederlande. Deutschland, die neue Bundesregierung, also nicht mehr so ganz neu, aber könnt ihr euch vorstellen, hat es beendet. Also auch ganz ohne AfD. Ich will das Programm jetzt gar nicht kritisieren, dieses Resettlement-Programm. Es ist sozusagen nochmal so ein anderer Kanal, wie man Menschen aus dieser Hölle evakuieren kann. Aber es hierarchisiert natürlich Geflüchtete und es wird natürlich dort auch wahrgenommen. Also bestimmte Menschen werden eben vom UNHCR umgesiedelt. Das läuft manchmal direkt aus Libyen oder quasi über den Umweg, dass die quasi erstmal evakuiert werden nach Ruanda oder früher Niger und dann von dort in europäische Länder geflogen werden. Aber das ist eben noch was Wichtiges, was das UNHCR macht. Und dann will ich noch ganz kurz auf eine andere Organisation kommen. Und zwar hat das damit zu tun, die Migrationsabwehr im Mittelmeer. Frontex hat sich ja relativ zurückgezogen. Man hat die libysche Küstenwache aufgebaut, die Menschen jetzt zurückholt, wo man halt anrufen kann. Hier ist ein Boot auf dem Weg nach Europa. Dann wird das in jährlich immer steigender Zahl, werden diese Boote zurückgeholt. Und dann gibt es noch die EU-Militärmission Irini, die quasi noch ein bisschen weiter weg, jetzt eine wichtige Rolle bekommt. Es gibt eine neue Fluchtroute seit 1, 2, 3 Jahren vom Osten Libyens nach Kreta. Und das ist das Einsatzgebiet von Irini. Und Irini will jetzt quasi dieses Modell, was man erprobt hat im Westen, ne, Küstenwache aufbauen, Menschen zurückholen, jetzt auf den Osten übertragen. Und da soll die Küstenwache dann noch Ausbildung unter anderem erhalten. Und da ist noch ein anderes UN-Institut mit beteiligt. Also ich habe das tatsächlich auch erfragt per Presseanfrage und die haben es auch bestätigt. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Sharaka, das Name ist, glaube ich, nicht wichtig, wo das die UN-Organisation für Drogen und Kriminalität, UNODC, United Nations Office for Drug and Crime, also Counter Drug and Crime, und die werden die libysche Küstenwache ausbilden. Und da fragt man sich, worin? Ja, wahrscheinlich wird es um Schmuggel gehen, also eben Drogenschmuggel beispielsweise, oder Trafficking, was ja Crime ist, womit dann eben diese UN-Organisation im Spiel ist. Aber die Kenntnisse, die der libyschen Küstenwache von der UNO da vermittelt werden, werden natürlich auch gegen die Fluchthilfe, sogenannte Schleusung, in Stellung gebracht. Also ich wollte das nur kurz erwähnen, dass eben auch andere solche Organisationen da im Spiel sind. Ja, vielleicht soweit und dann konntest du jetzt noch kurz deine Conclusions dranhängen und dann sind wir wirklich fertig.
Ja, also Conclusion ist ein bisschen hochgegriffen, aber weil es vor der Veranstaltung auch schon angesprochen wurde und weil ich es mir ja wirklich überlegt habe und ich es auch gut finde, nicht immer nur so mit der Dystopie aufzuhören, habe ich mir überlegt, hey, was lassen sich denn irgendwie auch aus so einem Bericht irgendwie für Handlungsableitungen treffen und sind wirklich einfach, sind nur Denkansätze und würde mich ja dann auch interessieren, was dann Leute irgendwie dazu finden. Also so welche Interventionen kann man denn irgendwie machen, um ja so solchen Entwicklungen irgendwie zu begegnen? Und das eine, was wir uns irgendwie auch als Gruppe gefragt haben, ist schon, dass es irgendwie auch recht klare Indikatoren gibt, dass die IOM auch gegen ihr eigenes Mandat und auch gegen ihre eigenen Regeln verstößt, weil sie sagt, dass sie impartial und neutral sein muss und dass es aber ganz eindeutig ist, dass sie das nicht ist, wegen dem Projekt- und Finanzdesign, dass sie die Arbeit hat, die sie hat. Und es wäre mir dann so die Frage, ach, was bedeutet das eigentlich, wenn so eine Organisation ihren eigenen Grundsätzen auf dieser Ebene nicht gerecht wird, beispielsweise aus juristischer Perspektive. Das war so irgendwas, was wir diskutiert haben. Das andere war halt auch über Berichterstattung, dass ich glaube, es ist ein extrem unterbelichtetes Phänomen, eine extrem unterbelichtete Organisation, dafür, dass sie halt schon wirklich krass gewachsen ist und viel Einfluss hat, viel direkten Einfluss hat, eben irgendwie on the ground mit Millionen hantiert und das auf fragwürdige Art und Weise tut, wo ich denke, dass es irgendwie wünschenswert ist, wenn mehr darüber berichtet wird und insbesondere, wenn über diese Berichterstattung ja auch Mitarbeitende angegangen werden auf eine Weise, die ja vielleicht Awareness schafft, weil ich glaube, dieses Thema von, dass viele Leute sich da als humanitäre AkteurInnen sehen, glaube ich, das ist voll da und das schafft irgendwie auch ein diskursives Einfallstor, das ja durchaus interessant sein kann. Und dann natürlich politisch, wo die Frage ist, ach, was heißt das eigentlich aus politischen Überlegungen, wenn man aus humanitären oder vermeintlich humanitären Gründen einer Organisation Geld gibt, die keine humanitäre Arbeit macht. Ich würde sagen, das politische Klima ist im Moment ja nicht so, dass das ein Weg ist, der wahnsinnig hoffnungsvoll ist und trotzdem war es irgendwie eine Piste, die dabei aufkommt. Und ich glaube, meine Frage an euch wäre dann auch so, ach, wenn Leute da irgendwie Gedanken oder Ideen haben, finde ich es auch interessant, solche Gedanken und Ideen hier zu hören. Aber natürlich auch weitere Fragen zu beantworten. In dem Sinne vielen Dank.
Ja, danke. Und mein Beitrag soll nicht so verstanden werden, dass ich dagegen wäre, jetzt zu überlegen, was wir gegen die IOM tun können. Und auch den Punkt, den du besonders bearbeitet hast mit Ostlibyen und dem Aufbau der ostlibyschen Küstenwache, was aktuell ja gerade noch ganz besonders dringlich ist. Zur Ambivalenz der UM will ich trotzdem was sagen, weil wir kennen aus Tunesien zum Beispiel die UM als Lagerverwalter seit 2012 oder so, seit Butscher, ne? Und dann liest das so ein bisschen nach und die UM zieht sich raus und wir haben ja jetzt seit 2023 in Tunesien ganz katastrophale Zustände, was die Refugees angeht, wie ihr wisst, die werden in die Olivenhainen gejagt und ganz viele haben ja dann in dem Fall nicht vor IOM, sondern vom UNHCR angestanden und haben gesagt, wir wollen hier raus. Und das war aber offensichtlich nicht effektiv genug. Aber wir haben jetzt im Moment eine Situation in den letzten 3 Monaten oder so, eigentlich seit letztem Jahr. Und ich glaube, das müssen wir dagegen halten, wo die IOM völlig raus ist und wo der Staat selber die Abschiebung macht, also indem er nämlich Razzien macht, die Geflüchteten in Al-Amra konzentriert und sie dann dort ohne Wahlrechte wir haben über die Möglichkeit der Entscheidungsfreiheit für die Rückkehr, die haben die Entscheidungsfreiheit, entweder in der Wüste ausgesetzt zu werden oder zum Flughafen gebracht zu werden und werden dann ausgeflogen. Und das heißt, mit IOM wäre es vielleicht noch sogar einen ganz kleinen Tucken weniger inhuman, als es in Tunesien im Moment ist. Und wir haben gerade so einen Bericht im Migration Control darüber gemacht. Der Punkt ist, die Spur verliert sich. Sobald die Flugzeuge dann gelandet sind an den Destinationen, gibt es überhaupt gar keine Rückmeldung mehr, weil nämlich die Handys inzwischen zertreten sind und die Menschen einfach vom Flughafen her im Nichts landen und die Kommunikation abgebrochen ist. Und so ähnlich ist es vielleicht, wenn wir jetzt Ostlibyen, also wir müssen das, Libyen hat ja 2 Teile und Ostlibyen, Haftar-Libyen ist im Moment besonders im Fokus, zu Recht, weil dort seit den letzten Monaten die EU da ganz stark landet und erst Meloni und nun aber auch EU-Kommission hinterherkommt. Und weil Libyen aber auch, und das hat schon damit zu tun, aber es hat nicht ganz direkt mit IOM zu tun, nicht ganz direkt mit diesen EU-Investitionen zu tun, sondern es ist Politik, dass Haftar sich von Russland ein bisschen mehr in die Richtung EU zentriert. Haftar, Libyen beginnt ebenfalls Migrantinnen zu jagen und noch mehr als vorher in den letzten Monaten gibt es dort Roundups und ganz viele Migrantinnen werden nach Sudan zurückgeschickt und dort von der RSF rekrutiert. Und das ist im Moment der Zusammenhang, mit dem wir wieder gewissermaßen in die Diskussion kommen oder erstmal Informationen bekommen wollen. Tatsächlich hat diese EU-Intervention ist eine Stärkung der RSF, weil sie ihr Menschen zuliefert.
Fallen mir dann trotzdem irgendwie unterschiedliche Dinge dazu ein. Und ich glaube, wenn man das Wort besser braucht, dann finde ich, dann stellt sich ja trotzdem die Frage, gibt es denn ein besser? Also ist ja dieselbe Frage, wie soll das Rote Kreuz Ausschaffungen einen humanitären Stempel beisteuern, indem sie diese Abschiebeflüge begleiten. Und ich glaube, es ist am Schluss eine Dilemma-Diskussion, die ich irgendwie schon wichtig finde zu führen, oder? Und ich finde, der Unterschied, finde ich, sieht man gut bei der IOM und bei der UNHCR. Und ich finde, gerade entlang der krassen Arbeit von Refugees in Libya, die ja dabei auch unterscheiden, man sagt ja auch bewusst, man greift da die UNHCR ja auch nicht im selben Ausmaß an wie die IOM, weil das Mandat ein ganz unterschiedliches ist, ein ganz anderes, nämlich ja ein Schutzmandat hat, das sich entlang von gewissen menschenrechtlichen Grundsätzen orientiert, wo man sagt, ihr sollt nicht einfach verschwinden, sondern ihr sollt die Arbeit tun, für die ihr mandatiert seid. Und ich glaube, bei der IOM würde ich sagen, ist das eine Sackgasse, weil die Arbeit, für die sie mandatiert sind, halt ja am Schluss die Arbeit ist, für die sie von ihren Projekten, von ihren Geldgebern Geld kriegen. Und das ist für mich dann schon nochmal so ein fundamentaler Unterschied nach der Frage, auf welches Pferd will man da argumentativ setzen. Und da würde ich irgendwie aus diesen Erfahrungen, die man da mit der IOM macht, ja dann irgendwie trotzdem Fragezeichen setzen, während es natürlich klar ist, in diesem auch gut gewählten Beispiel von Tunesien man ja dann auch trotzdem wieder in Argumentationsschwierigkeiten kommt, weil ich finde, du hast recht, wenn du sagst, wie du vorher auch erklärt hast, wenn da gewisse internationale Akteure da sind, bedeutet das wahrscheinlich trotzdem effektiv, dass gewisse Eskalationen dadurch verhindert werden können. Und dann ist ja die Frage, setzt man sich dann plötzlich dafür ein, dass Frontex in Griechenland eingesetzt wird, wo man wahrscheinlich sagen muss, dass das gewissen Druck auf die griechischen Behörden ausgeübt hat, um die ganz heftigen Brutalitäten und Wissen zurückzufahren? Und wie würde das denn im Kontext Libyen oder Tunesien aussehen?
Nur weil du vorhin gesagt hast, irgendwie, ne, ist jetzt 3 Jahre her, der Bericht, ob der noch so relevant ist. Ich finde ihn mega relevant, einfach weil es natürlich auch ein wichtiges Zeitdokument ist, ne, zu sehen, was da alles aufgebaut wurde, was es da für Systeme, Systematiken gibt. Und gleichzeitig auch im Blick auf, was sich jetzt gerade so verändert. Ne? Weil ich glaube, es wird sich jetzt wirklich viel verändern in den nächsten Jahren. Weil es ist eben nicht nur so, dass die USA jetzt ein bisschen weniger Geld reingeben, sondern dass ja auch sozusagen das internationale System an sich so bröckelt. Ne? Und dass insgesamt viel weniger Gelder auch von Deutschland, auch von verschiedenen europäischen Ländern in Entwicklungshilfe und so weiter gehen. Also das ist ja ein globaler Trend. Das ist nicht nur, er ist von den USA natürlich noch total verstärkt. Und was das dann jetzt zu bedeuten hat für eine Organisation wie die IOM, weil was ich an der total faszinierend finde, ist eben, das hast du ja auch aufgezeigt, an wie vielen Dingen die sich einfach beteiligen. Und die machen ja nicht nur Migrationssachen, die machen irgendwelche anderen Projekte, lokale Projekte, die eigentlich so augenscheinlich erstmal gar nichts mit der Migrationsfrage zu tun haben. Und eigentlich sind sie ja wie so ein Logistikunternehmen. Ne? Die Menschen von A nach B, die Waren von A nach B, die sind total gut darin geübt, halt sozusagen dieses Schmiermittel zu sein. Und darum frage ich mich da auf der einen Seite, aber ist es wie so eine Organisation, die zu einer, die jetzt ein altes oder veraltetes Bild auch trägt, ne? Weil es zum Beispiel der globale Kompakt für Migration, das, wenn man sich das durchliest, das ist ja ein ziemlich humanistisches Dokument. Ne? Er sagt irgendwie, ja, natürlich, Staaten haben das Recht, irgendwie Migration zu steuern und so weiter, aber eben fair und human und so weiter. Und gegen diesen Kompakt haben sich jetzt schon in den letzten Jahren ja auch die ganzen Rechten, auch Parteien in Deutschland und so weiter organisiert. Ne? Und dann ist halt die Frage, okay, wenn sogar sich Rechten sagen, wir wollen das nicht mehr, vielleicht geht es halt in die Richtung, dass auch also Selbstorganisationen wie die IOM halt zu strugglen haben, weil diese Services dann nicht mehr so funktionieren. Und ich glaube, das ist ja dieselbe Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Und ich würde schon gerne wissen, wo wir in 10 Jahren sind und dann irgendwie auf die IOM gucken. Ne? Wandelt sie sich jetzt, weil die Staaten sozusagen dann andere Services brauchen von denen und werden die dann einfach noch krasser und härter?
Danke. Danke euch. Also wirklich extrem spannend. Ich wollte gerne einmal anknüpfen an Tunesien, weil ich da zusätzlich zu den Abschiebungen im Land, die die Regierung durchführt, gibt es ja durchaus seit ein paar Monaten auch eine Form von Nachahmung eigentlich. Die tunesische Regierung führt ja auch selber diese sogenannten freiwilligen Rückkehr durch und macht das eben, also man hat dann auch keine nachvollziehbare, man kann den Personen auch nicht folgen und wissen, wie sie angekommen sind. Aber was die durchaus machen, weil wir eben über besser und schlechter gesprochen haben, um das einfach mal querzuschlagen da rein, ist, dass sie anders als die IOM die Personen mit, also die haben Einkaufsgutscheine und können sich zum Beispiel einkleiden, können Taschen und Rucksäcke besorgen und sie stehen nicht mit so einer blöden IOM-Tüte am Flughafen, sie stehen oder Plastiktüte oder haben alle die gleichen irgendwie Universalkleidung an, also was ja auch ganz unangenehme irgendwie Assoziationen hervorruft und das ist wohl was, was gerade aktuell in Tunesien auch eher eine Folie ist, die von der Regierung bespielt wird. Die Gelder, die Startgelder sind geringer und so weiter. Aber Tunesien muss halt auch nicht warten auf Papiere, Dokumente und so weiter. Es geht viel, viel schneller. Also deswegen, ich glaube schon, dass die IOM immer auch eine Rolle haben wird, irgendwie da ihre Folien auch weiter zu spielen. Die GZ hat das ja auch in großem Umfang weiter sozusagen vorangetragen, eigentlich diese Idee der freiwilligen Rückkehr überhaupt. Und den anderen Punkt, den ich noch kurz nennen wollte, war zu Libyen, dass ich glaube, es ist auch spannend, dass sich immer zu überlegen, okay, was ist denn die Rolle von der Bevölkerung, auch einfach in Libyen zum Beispiel, in Tunesien, in allen Ländern, von denen wir sprechen, weil gegen den UNHCR gab es ja extreme Proteste auch in den letzten Monaten. Ne? Also es ist ja auch, da wird ja auch wieder gedreht und ich glaube, da schließt das eigentlich an, jetzt nur vielleicht als Zusatz nochmal, diese ganze Dynamik, die hier jetzt benannt wurde, der extremen Brutalisierung, die wir seit langem ja sehen, aber einfach sich zuspitzt auf so vielen Ebenen, wo das nochmal befeuert wird. Also da steht ja UNHCR fast als ja auch irgendwie ein Akteur, den man positiv besetzen würde, dann, also plötzlich drehen sich da auch Bilder. Und ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu sehen. Also was bleibt denn dann noch? Weil dann bleibt eigentlich am Ende gar nichts mehr. Also, ja.
Ich finde es toll, wie ihr so durchhaltet. Ich würde jetzt aber trotzdem mal das Angebot machen, du hattest dich noch gemeldet, dass wir dich noch hören und dass du dann vielleicht noch ein paar Worte sagst. Also hier wurden ja noch ein paar Fragen aufgeworfen. Und alles Weitere ist dann eure Verantwortung. Wenn ihr weiterfragt, haben wir damit nichts mehr zu tun. Ja, aber wir würden es dann beenden.
Okay, ich halte es ganz kurz auf jeden Fall. Nee, es ging bloß um diese Frage, oder ne, sozusagen, was in Anführungsstrichen bringen internationale Organisationen, die vielleicht auch irgendwo noch der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte rechenschaftspflichtig sind. So. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es dieses Sequencing einfach so wichtig ist. Es ist halt zum Beispiel auch im zentralen Mittelmeer durch die europäische durch Frontex etc. ein Regime aufgebaut wurde und sobald dieses Regime dann ausgelagert wurde an alternative Strukturen, die im Auftrag der EU übernehmen können, tunesische und libysche Küstenwache, sich dann Frontex zurückgezogen hat und sich dann die europäischen Akteure zurückgezogen hat und sozusagen ja erst durch den politischen Willen die Struktur geschaffen wurde, die Migrationsabwehr umsetzt und dann sozusagen sich daraufhin die IOM oder Frontex oder wer auch immer zurückziehen kann und dann sozusagen die Forderung, genau wie auch wie ähnlich wie in Griechenland, die Forderung, okay, dann wenn Frontex wieder hinkommt, machen sie es irgendwo humaner, dann dreht man sich auch irgendwie im Kreis. Also genau, ich weiß nicht, bloß das ist für mich so ein bisschen verknotet, das Argument, aber ja, ist jetzt auch nicht lösungsorientiert.
Ich sag kurz was zu Libyen, weil dann kannst du sozusagen den Schlussteil haben. Also die Proteste, ich weiß nicht, ob du jetzt auf die Jüngeren rekurriert hast oder auf die, also weil es gab ja auch zum Beispiel dieses Camp von Refugees in Libya vor dem UNHCR, was dann brutal geräumt wurde von libyschen Einheiten, keine Ahnung, Polizei, Milizen. Also ich kann es wirklich schwerstens empfehlen, wenn ihr das eh nicht schon tut, in sozialen Medien Refugees in Libya zu folgen. Und dann gab es aber eben jüngst diese rassistischen Proteste, die quasi auch mit Barrikaden und so weiter dem UNHCR da auf die Pelle gerückt sind, mit dem Vorwurf, des UNHCR würde subsaharische Migranten nach Libyen bringen, viel zu viele, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Also wenn man so will, mit Resettlement bringt das UNHCR die Leute sogar noch eher wieder raus aus Libyen. Aber natürlich durch so eine Elendsverwaltung, das sind jetzt meine Worte, stützt das UNHCR natürlich dieses System. Und es ist natürlich auch dieses Dilemma, dass ja den Menschen, die geschätzt 500.000, 600.000, die in Libyen sind, Geflüchtete, denen natürlich irgendwie geholfen werden muss. Und das macht ja das UNHCR auch, neben allem anderen.
Ich habe nichts anzufügen. Also vielen Dank, ich fand es voll nett, dass ihr an einem Freitagabend hier hingekommen seid. Und ich fände es natürlich auch nett, bei einem Bier noch weiter zu diskutieren, oder? Ich glaube, es gibt hier eine Bar, wo man noch ein Bier kriegt. Und ja, da vielen Dank.